der aktuellen Folge geht es um das Bundesausbildungsförderungsgesetz. Das kennt ihr unter dem Namen BAföG. Zu Gast ist unsere Expertin für das Thema, Lina Seitzel.
Und mit ihr klären wir, warum das BAföG jetzt doch erhöht wird und wie es dazu kam.
Wer überhaupt BAföG bekommt und was man dafür tun muss.
Und warum niemand Angst vor Schulden haben sollte. Und warum Nudeln mit Ketchup vielleicht doch nicht das Allheilmittel für den Bildungsaufstieg sind.
Los geht's! Berlin, 8 Uhr CT, das ist doch die perfekte Zeit, um über Studierende zu sprechen. Wir sitzen heute, und heute ist Mittwoch, der 12. Juni, bei Lina Seitzel in einem großen Konferenzraum. Und Lina Seitzel hat als Berichterstatterin in den vergangenen Wochen ganz intensiv das Thema BAföG verhandelt. Und Spoiler, sie hat es auch zu einem sehr guten Abschluss gebracht. Und darüber wollen wir heute reden, und wir sagen schön, dass ihr diese frühe Uhrzeit vorgeschlagen habt und dass das geklappt hat. Guten Morgen, Lina.
Guten Morgen.
Ja, guten Morgen auch an alle ZuhörerInnen. Ihr habt den Podcast der SPD-Fraktion im Bundestag gefunden. Ich bin Christian.
Und ich bin Simon. Wir arbeiten in der Kommunikationsabteilung der Fraktion, wollen aber nicht über uns reden, sondern über dich, Lina, und über unser Thema, nämlich das BAföG. Und da vielleicht erstmal als Einstieg, was ist denn dein Bezug zum BAföG? Hast du früher selbst BAföG bekommen?
Ich habe tatsächlich in den ersten Semestern meines Studiums BAföG bezogen, habe dann das Glück gehabt, ein Stipendium zu bekommen, aber ich kenne den Kampf um BAföG und Anträge und Formulare und so weiter, der da immer dahinter steht.
Jetzt ist es deine erste Legislaturperiode im Bundestag. Wie war denn überhaupt dein Weg hier in das Haus und wie nimmst du die Arbeit hier wahr? Ist das so, wie du dir das vorher vorgestellt hast? Was hat dich vielleicht überrascht?
Ja, mein Weg ist ein bisschen schwierig zu beschreiben. Ich bin über die Jusos eigentlich in die SPD gekommen und es über das Thema Bildungsgerechtigkeit. Das hat mich echt immer bewegt. Meine Eltern haben beide nicht studiert. Und ich fand es immer ziemlich krass, dass ich als sozusagen Nicht-Akademiker-Kind eine der wenigen war an der Uni. Und das hat sich ja bis heute nicht geändert. Und da habe ich dann den Weg zu den Jusos gefunden. Damals in Baden-Württemberg haben wir ziemlich gekämpft für ein besseres, gerechteres Bildungssystem, Gemeinschaftsschulen, bessere Kitas, Studiengebühren, die abgeschafft wurden. Diese Dinge. Und das mache ich jetzt auch und finde es ziemlich cool, dass ich jetzt mich mit dem BAföG beschäftigen darf, weil es ja eines der zentralen Themen sind, die Studierende oder Jugendliche den Weg an die Hochschulen ermöglichen, wo die Eltern es sonst nicht bezahlen können.
Weil du das jetzt gerade ansprichst, also es gibt ja auch diese Erhebungen, dass von Kindern aus Akademikerhaushalten, dass von 10 Kindern davon knapp 8 ein Studium beginnen. Bei Kindern, die nicht aus Akademikerhaushalten kommen, sind es nicht mal 3 im Schnitt. Warum gelingt uns das immer noch nicht, diese enormen Hürden, die es da wohl scheinbar gibt, richtig abzubauen, dass bei uns immer noch dieser Bildungserfolg so stark vom Elternhaus abhängig ist?
Ich glaube, es gibt dafür keine eine Erklärung und auch keine einfache Erklärung. Es gibt dafür sehr viele Erklärungen. Wir bekommen es nicht hin, Kinder von Anfang an ordentlich zu fördern, in den Kitas, die eindeutig Bildungseinrichtungen sind, in den Schulen. Wir segregieren sehr früh in Deutschland, in vielen Bundesländern nach der 4., teilweise nach der 6. Klasse. Und dann ist es auch so, dass wir an den Hochschulen entsprechend segregieren. Also es fängt sozusagen, baut sich von unten auf, fehlende Sprachförderung, fehlende Förderung insgesamt. Einfach auch eine sehr starke Abhängigkeit des Bildungserfolgs vom Elternhaus. Wenig Ganztagsschulen, also wenig Ganztagsunterricht, wenig Förderung in den Schulen. Und dann ergibt sich eben das Bild, was du gerade vorgestellt hast, dass halt so wenige Nicht-Akademiker-Kinder an den Hochschulen landen. Und ich finde, also was mich so frustriert, ich bin 2008 in die SPD eingetreten, es hat sich halt einfach gar nichts verbessert. Hat sich einfach nichts verbessert an der Situation. Es wird eher noch schwieriger.
Und das, obwohl wir ja sehr viel da regiert haben. Warum hat sich denn da dann nichts verbessert?
Ja, das ist die große Frage, weil ich glaube, weil wir immer so ein bisschen rumdoktern an dem System und weil wir nicht voll rangehen, weil zum einen Bildung auch an vielen Stellen natürlich Ländersache ist und dann auch die Länder da mit drin hängen. Weil wir auch nicht genug in Bildung investieren und weil wir die Dinge, die bekannt sind, die wissenschaftlich bekannt sind, die wissenschaftlich erwiesen sind, die auch in manchen Bundesländern, ich nenne mal beispielsweise Hamburg, gut funktionieren, weil wir die nicht bundesweit flächendeckend umsetzen.
Springen wir doch mal zur Aktualität. Etwas, was wir jetzt umgesetzt haben, ist die sogenannte 29. BAföG-Novelle. Und also wenn ein Gesetz so oft angefasst werden muss, dann ist es entweder sehr schlecht oder es ist sehr alt. In diesem Fall ist es Letzteres. Das Original ist von 1971, also unter Bundeskanzler Willy Brandt sogar entstanden und ein ursozialdemokratisches Vorhaben. Die Frage ist, was ist denn jetzt drin in dieser 29. BAföG-Novelle?
Es ist ziemlich viel drin. Es ist die dritte BAföG-Novelle, die wir in dieser Legislatur verabschieden. Und wir machen einiges besser. Also zum einen führen wir ein ganz neues Element ins BAföG ein, die sogenannte Studienstarthilfe. Weil es ist ja so, dass für viele Studienanfängerinnen und Anfänger das erstmal richtig teuer ist. Ja, die müssen umziehen, müssen sich einen Laptop kaufen, Bücher kaufen, müssen Studiengebühren zahlen. Das ist eh schon teuer, aber wenn du aus einer Familie kommst, wo Bürgergeld bezogen wird oder Wohngeld bezogen wird, also wo einfach gar nicht das Geld dafür da ist, dann musst du erstmal überlegen, wie du das finanzieren kannst. Und die Studienstarthilfe hilft da. Das sind einfach 1.000 Euro, die du jetzt ziemlich schnell am Anfang vom Studium ausgezahlt bekommst, um genau das zu finanzieren. So, das ist erstmal das Erste. Das bekommen alle Studienanfängerinnen und Anfänger, die aus Familien kommen, wo entweder Bürgergeld bezogen wird, Familienzuschlag, der Wohngeld oder Leistung aus dem Asylbewerberleistungsgesetz. Das sind die vier anspruchsberechtigten Gruppen.
Und wie kommt man da ran? Muss man das nochmal irgendwo kompliziert beantragen oder ist der Weg da relativ einfach?
Man muss es tatsächlich beim BAföG-Amt beantragen, aber man muss einfach nur seine Immatrikulationsbescheinigung vorlegen und den Bescheid vorlegen, den die Eltern haben, dass sie eben eine von den vier Sozialleistungen beziehen. Und dann bekommt man das eigentlich relativ unkompliziert vom BAföG-Amt ausgezahlt.
Was verändert sich denn jetzt noch mit der neuen BAföG-Regelung?
Wir machen das BAföG deutlich flexibler. Im Moment ist es ja so, dass man, wenn man die Regelstudienzeit überschreitet, dann kriegt man halt kein BAföG mehr. Entspricht nicht mehr der Realität von Studis. Weil die meistens einfach länger brauchen zum Studieren, weil sie nebenher jobben, andere Dinge machen, nochmal ein Praktikum machen und so weiter und so fort. Und wir führen jetzt ein sogenanntes Flexibilitätssemester ein, also man kann dann einfach ein Semester lang länger BAföG beziehen. Und dann machen wir noch was, was auch ganz, ganz viele immer wieder ärgert. Das ist nämlich die Möglichkeit, doch mal dann zu entscheiden, den Studiengang, den ich mir ursprünglich ausgesucht habe, der passt nicht. Ich möchte gerne meinen Studiengang wechseln. Das ist bisher nur bis zum dritten Semester möglich. Das machen wir ein Semester länger. Einfach damit man da ein bisschen einfacher diese Dinge tun kann, die sonst andere Studierende auch können. Also darum geht's ja, ne? Es ist ja grundsätzlich immer möglich, seinen Studiengang zu wechseln, aber wenn ich BAföG beziehe, dann habe ich halt irgendwann ein finanzielles Problem und das wollen wir eigentlich ändern. So, das sind so ein bisschen diese strukturellen Komponenten und dann haben wir auch dafür gesorgt, das war ein ziemlich harter Kampf. Ihr kennt alle die Diskussion über den Bundeshaushalt, aber wir haben dafür gesorgt, dass auch mehr Studis zum einen zukünftig BAföG überhaupt beziehen können und dass das BAföG auch höher wird. Also den Anspruch, das, was man an BAföG bekommt, steigt. Indem wir mehr Studis bekommen BAföG, weil wir die Elternfreibeträge nochmal steigern um 5,25%. Und dann gibt's einfach mehr BAföG, die Wohnkostenpauschale steigt um 20 Euro und der Förderhöchstsatz steigt um 5%.
Also das ist jetzt gerade schon gesagt, es war ein harter Kampf. Anfang März kam das ja aus dem Kabinett als Gesetzentwurf und da sah das alles noch ganz anders aus. Da hieß es erst, es gibt keine Erhöhung der Bedarfssätze, jetzt gibt es die aber doch. Und deshalb ist unsere Frage, was ist denn auf dem Weg dahin in den letzten 3 Monaten eigentlich konkret passiert?
Harte Verhandlungen zwischen FDP, Grünen und uns. Wir haben gesagt, also erstmal das, was aus dem Kabinett beschlossen wurde, diese Studienstarthilfe, das ist gut. Diese Flexibilitätssemester ist alles gut, aber ihr könnt nicht ernsthaft in einer Zeit von steigender Inflation, in einer Zeit, wo andere Sozialleistungen ansteigen, richtigerweise, könnt ihr nicht zu den Studis sagen, ach so, aber ihr bekommt nichts. Und es ist ja völlig klar, dass irgendwie 360 Euro Wohnkostenpauschale mittlerweile, ich glaube, in keiner einzigen Unistadt mehr reichen. Und auch ja, dieser Förderhöchstsatz, der ist auch einfach nicht, das ist nicht wahnsinnig viel Geld, was Studis da zur Verfügung haben und die kriegen ja auch nicht alle den Förderhöchstsatz. Und wir als SPD, also mir war das total wichtig, wir haben gesagt, wir können an der Stelle nicht eine Nullrunde für Studis umsetzen. Das müssen wir nochmal anpacken. Wir müssen hier mehr Geld ausgeben und dafür haben wir uns, damit haben wir uns auch durchgesetzt, dankenswerterweise durch die Unterstützung auch der Haushälterinnen und Haushälter. Wie gesagt, haben wir stellen euch auch jetzt auch 2024, also dieses Jahr, mehr Geld zur Verfügung und das haben wir jetzt nutzen können.
Es gibt mehr Geld, gibt es ja immer noch trotzdem viel Kritik, dass es nicht wirklich ausreicht. Also bei der Wohnkostenpauschale, das ist dann jetzt 380 Euro. Ich habe gestern mal ein bisschen im Internet recherchiert, also jetzt nicht besonders lange. Wenn man jetzt wirklich auf Wohnungssuche ist, macht man es natürlich ein bisschen intensiver. Aber da würde ich für den Betrag vielleicht mal die Kaltmiete für ein Bett in einem Vier-Bettzimmer bekommen. Also da sind wir noch relativ weit wirklich von einem Zimmer in einer Vierer-WG entfernt. Warum orientiert sich das eigentlich nicht an der Lage von den Wohnungsmärkten vor Ort?
Ich glaube, das wäre total wünschenswert, das so zu machen. Und wir haben dafür auch eine Grundlage. Das Wohngeld gibt ja uns auch eine Orientierung, wie hoch die Wohnkosten eigentlich wirklich vor Ort sind. Ich glaube, man muss eine Sache noch einschränkend sagen. Studis haben natürlich die Möglichkeit, auf Infrastruktur zurückzugreifen, wo andere nicht zurückgreifen können. Also wir haben tolle Studierendenwerke, die bieten günstiges Mensaessen, die bieten, das sind Studierendenwerke oder Hochschulen, die bieten irgendwie günstigen Hochschulsport und so weiter und so fort. Und die bieten natürlich auch Wohnheime an, wo man meistens günstiger wohnen kann als auf dem freien Wohnungsmarkt. Also da sind schon, sage ich mal, Entlastungen da. Die Studierende haben im Vergleich zur restlichen Bevölkerung, das muss man ehrlicherweise anerkennen. Aber ja, ich glaube auch 380 Euro, das ist erstmal gut, dass das gestiegen ist. Das ist im Übrigen seit Beginn der Legislatur um insgesamt 55 Euro gestiegen, nicht nur um 20 Euro gestiegen. Das ist gut, aber es ist noch nicht das Ende der Fahnenstange.
Kleinen Privilegien, die Studierende haben, auch der Grund, warum der BAföG-Satz immer noch unter dem Bürgergeldniveau liegt, was ja auch kritisiert wird, unter anderem vom Bundesrat.
Das ist ein bisschen ein Schmerz, den ich habe, weil wir es ja eigentlich geschafft haben, auch in dieser Legislaturperiode mit der 27. Novelle das anzugleichen. Und wir kennen alle diese Diskussionen über die Steigerung des Bürgergelds und wir schaffen es halt nicht, das im BAföG jetzt auch anzugleichen. Und das Problem liegt darin, dass das Bürgergeld beispielsweise, aber auch die Rente, das sind Leistungen, die automatisch angepasst werden, je nachdem, wie sich Löhne entwickeln, je nachdem, wie sich die allgemeine Preisentwicklung so gestaltet. Beim BAföG ist das nicht so. Also BAföG braucht jedes Mal, wenn wir eine BAföG-Erhöhung wollen, muss das im Parlament beraten und beschlossen werden. Und dann ist es einfach immer abhängig von parlamentarischen Mehrheiten, von finanziellen, haushalterischen Gegebenheiten. Ich finde es nicht fair, ich finde es falsch. Ich verstehe nicht, warum Studis da nicht genauso profitieren können wie andere Empfängerinnen und Empfänger von Sozialleistungen. Und das ist was wir als SPD auch anpacken wollen in der nächsten Legislaturperiode. Ich glaube, mit den Koalitionspartnern jetzt in den nächsten anderthalb Jahren wird das nichts mehr. Aber eigentlich wäre es richtig, hier auch so einen Anpassungsmechanismus im BAföG zu etablieren.
Du hast eben das Stichwort Haushalt schon von dir aus genannt. Wie wichtig war denn das, dieses BAföG-Thema jetzt, jetzt abzuschließen, bevor das Hauen und Stechen um die Millionenbeträge im Herbst wahrscheinlich wirklich losgeht?
Ich glaube, das war sehr wichtig. Also ich will auch sagen, also ich finde, das war eine Leistung der Koalition insgesamt, dass es uns gelungen ist. Das BAföG ist ein Leistungsgesetz, ne? Also das ist nichts, was ich nächstes Jahr streichen kann. Das ist beschlossen und dann muss das ausbezahlt werden. Dann muss das Geld auch im Haushalt zur Verfügung gestellt werden. Und das hat in den Verhandlungen jetzt, in den BAföG-Verhandlungen auch immer eine Rolle gespielt und die Haushälter und natürlich auch das Finanzministerium haben genau geguckt, was wir da eigentlich machen. Ich glaube, wir haben das maximal Mögliche rausgeholt, aber es hat auch jetzt, also auch sozusagen, bevor wir formal in die Haushaltsberatung im Parlament kommen, eine riesige Rolle gespielt und ich bin ein bisschen stolz darauf, dass es uns trotz der schwierigen Situation echt gelungen ist, hier als Koalition, ja wirklich auch als Koalition zusammen mit den anderen beiden das zu erreichen. Weil wir kommen da aus unterschiedlichen Ecken, wir haben da unterschiedliche Vorstellungen und auch unterschiedliche Schwerpunkte. Ich glaube, das ist auch bekannt, dass die FDP da halt sehr, sehr viel mehr auf Haushaltsdisziplin guckt, als wir das, also ja, und wir sagen, nee, BAföG ist für uns Priorität im Bereich Bildung und Forschung. Aber letztendlich ist es uns gemeinsam gelungen, hier eine Lösung zu finden.
Wir haben am Anfang schon festgestellt, einerseits, dass du über die Jusos in die Politik gekommen bist und andererseits, dass du mit vielen Entwicklungen, die es auch in den letzten Jahren gab, noch nicht so wirklich ganz zufrieden bist, auch was den Bildungsbereich angeht. Die Juso-Hochschulgruppen, die uns ja durchaus politisch nahestehen, haben vor kurzem so als Grundübel die Schuldenbremse ausgemacht und die auch als Bildungsbremse bezeichnet. Teilst du diese Kritik? Was ist da notwendig, damit es da irgendwie vorangeht?
Ich bin davon überzeugt, dass die Schuldenbremse in der derzeitigen Ausgestaltung eine Bremse für Transformationen, für dringend notwendige Investitionen, die wir haben in Deutschland, ist und dass wir sie unbedingt reformieren müssen. Und wenn ich sage, wir brauchen Investitionen in die Zukunft, dann gehört natürlich Bildung und auch Forschung ganz vorne damit dazu.
Wir müssen auch eine positive Entwicklung mal nennen, nachdem die Zahl der BAföG-EmpfängerInnen jahrelang gesunken ist, hat die Ampel da ja zumindest so eine kleine Trendwende geschafft. Und trotzdem sind bei der Anzahl der geförderten Studierenden sind wir immer noch weit hinter den Zahlen von vor 10 Jahren, obwohl heute mehr Menschen studieren als damals. Was muss denn geschehen, damit diese Trendwende noch weiter greift?
Also erstmal will ich sagen, wir haben da in den letzten 2,5 Jahren massiv was dran gemacht. Also ich habe erst hier im Bundestag verstanden, warum alle Verbände immer total Angst gehabt haben, wenn man gesagt hat, wir machen jetzt eine BAföG-Novelle. Weil seit der Einführung des BAföGs fast jede BAföG-Novelle immer was schlechter gemacht hat. Also immer mehr die Ansprüche zurückgefahren hat. Insbesondere in den 80er und 90er Jahren unter damals CDU und FDP geführten Regierung ist immer was schlechter gemacht worden. Wir haben das dann, als wir wieder in die Regierung gekommen sind, auch in der Großen Koalition, immer wieder versucht, so ein bisschen aufzuarbeiten und aufzuheben. Aber wenn halt über 20 Jahre, 30 Jahre immer Dinge schlechter gemacht werden, dann braucht es einfach auch sehr viel Anstrengung, um hier wieder die Trendwende und Kehrtwende umzusetzen. Und ich glaube, das haben wir, also wir können da schon sagen, wir haben da jetzt echt einiges vorangebracht. Wir haben jetzt die Elternfreibeträge insgesamt um 26% erhöht und die sind ja zentral dafür, oder die definieren ja, wer eigentlich BAföG bekommt, weil es abhängig ist vom Einkommen der Eltern. Erstmal. Wir haben außerdem die Altersgrenze endlich deutlich erhöht. Die lag früher bei 30 Jahren, wenn man Bachelorstudium angefangen hat, 35 Jahre, wenn man Masterstudien angefangen hat. Das sind jetzt 45 Jahre, ja. Das macht auch total Sinn, weil Studis halt immer älter werden, weil Bildungsbiografien sich verändern und ein bisschen flexibler werden und dann Leute auch vielleicht mal später entscheiden, studieren zu gehen. Und weil natürlich dann, wenn dann die Altersgrenze auch auf 45 Jahre erhöht wird, dann muss ich auch die, nennt sich Vermögensfreibeträge erhöhen, also das, was ich an eigenem Vermögen haben kann, das muss ich erhöhen. Und wir haben außerdem, also wenn man arbeitet, werden wir jetzt zukünftig diese Freibeträge dafür auch automatisch an die Minijobgrenze koppeln. Auch das macht total Sinn, weil man kann ja auch als BAföG-Bezieher oder BAföG-Bezieherin einen Minijob haben. Also ich glaube, das sind alles Maßnahmen, die, und du hast die Zahlen, oder du hast gesagt, es gibt so eine kleine Kehrtwende, also die Zahl derjenigen, die BAföG bekommen, der Anteil derjenigen, die BAföG bekommen, der steigt leicht. Ich bin auch zuversichtlich, dass er in Zukunft noch weiter steigen wird. Wir müssen da einfach nochmal abwarten. So, die Zahlen sind noch nicht, diese Reform hat sich noch nicht ganz hundertprozentig in den Zahlen wiedergespiegelt. Aber ich bin da sehr zuversichtlich, dass das weitergeht. Und dann müssen wir daran weiterarbeiten.
Wie konnte es denn überhaupt dazu kommen, dass die Zahl von den BAföG-Empfängerinnen so lange so rückläufig war? Weil nach unserer Information ist ein gutes Drittel der Studierenden armutsgefährdet. Das behauptet zumindest Oliver Kaczmarek, dein Kollege, in dem sehr hörenswerten Podcast Lage der Fraktion in der Folge aus November. Kann man auch gerne nochmal nachhören. Aber wenn so viele Studierende wirklich armutsgefährdet sind, wie kann es sein, dass diese Zahl da rückläufig ist?
viele, viele Jahre lang dran gespart worden. Und auch in der Großen Koalition war es halt nicht die Priorität der CDU, CSU, mehr Leute ins BAföG reinzubekommen. Muss man einfach auch so sagen. Also Oliver, den hast du angesprochen, der hat das in den letzten zwei Legislaturperioden immer hart verhandelt und es ist auch uns da gelungen, weiß nicht, BAföG-Höhe anzupassen. Aber bei den Freibeträgen war es halt echt, echt schwierig. Deswegen haben wir auch gesagt, wir müssen jetzt mal hier, also 26% ist ja nicht nichts, ja, wir müssen da mal rangehen. Es hat sich auch ein bisschen strukturell was verändert. Wir haben nämlich das AFBG, also das Aufstiegs-BAföG, also das Meister-BAFÖG beispielsweise, das haben wir so angepasst, dass jetzt viele, die also zum Beispiel eine Ausbildung als Erzieherin, als Erzieher machen, eine vollzeitschulische Ausbildung als Erzieherin, Erzieherin machen, die können BAföG beantragen, die können aber auch AFBG beantragen. Und weil wir das AFBG besser gemacht haben, sind jetzt einfach einige oder viele entschieden, AFBG zu beantragen und dann geht natürlich die Zahl der BAföG-Beziehenden automatisch zurück. BAföG ist ja nicht nur für Studierende, sondern auch für Schülerinnen und Schüler.
Das ist die perfekte Überleitung für die nächste Frage, denn wir begreifen uns auch immer so ein bisschen als Service-Podcast und deshalb wäre die nächste Frage gewesen, wer kann denn eigentlich alles BAföG bekommen? Es sind ja nicht nur Studierende, wie du eben gesagt hast.
Genau. Wer also noch? Es sind auch Fachschülerinnen und Fachschüler, also solche zum Beispiel, die eine vollzeitschulische Ausbildung machen, auch die können BAföG beantragen. Es ist ziemlich komplex, man muss sich das alles immer ganz genau angucken. Je nach Bundesland gibt es dann unterschiedliche Schularten, die da rein spielen. Genau, es ist eben nicht nur für Studierende, es ist auch für Fachschülerinnen und Fachschüler.
Wenn jetzt jemand zuhört, der denkt, vielleicht könnte das ja für mich passen, wo kann man das denn prüfen, ob man da einen Anspruch hat oder wo beantragt man das, wo holt man sich da seine Infos?
Da gibt es auch eine Neuerung. Es gibt jetzt dieses Portal, BAföG Digital. Da kann man es zum einen beantragen, ganz einfach digital, ganzen Belege, die man dafür braucht, einreichen, Angaben machen und digital abschicken. Man kann da aber auch seit kurzem sich berechnen lassen, ob man überhaupt BAföG berechtigt ist oder nicht und muss dann sozusagen, also klugerweise macht man erstmal das, ja, man nutzt den BAföG-Rechner, schaut, gibt mal grob alle Daten ein, schaut, kriege ich überhaupt BAföG oder nicht und wenn dann rauskommt, du bist eigentlich perspektivisch BAföG berechtigt, dann kann man den Antrag stellen, alles digital.
Diese Angst, aber dann häufig doch einen riesen Schuldenberg an, ich muss das ja irgendwann zurückzahlen. Wie ist da eigentlich die Regel, wie viel Zeit hat man, das zurückzuzahlen und muss man alles zurückzahlen, wie läuft das?
Man muss nicht alles zurückzahlen, also 50% des BAföGs, das man bekommt, ist erstmal ein Zuschuss, den muss ich nicht zurückzahlen, die anderen 50% muss ich zurückzahlen, bis zu einer Obergrenze von 10.000 schieß mich tot Euro. Und wenn ich nach 20 Jahren noch Restschulden habe, dann kann ich mir die erlassen lassen. Also die muss ich dann, wenn ich bis 20 Jahre lang habe ich Zeit und wenn ich die dann nicht zurückbezahlt habe, dann kriege ich sie erlassen. Genau, und dann wird, also, aber dieses Problem, du sprichst da eine wirklich gute Sache an, weil viele, und dann kommen wir wieder zum Beginn unserer Diskussion, viele haben einfach Angst vor diesen Schulden und insbesondere viele derjenigen, deren Eltern nicht so viel Geld zu haben, ja, und die wissen, ich habe daheim kein finanzielles Backup von meinen Eltern, wenn irgendwann mal was passiert, wenn ich meine Schulden nicht zurückzahlen kann, dann habe ich da niemand, der reinspringen kann. Ich stehe dann da und muss es irgendwie selber organisieren. Und auch das führt dazu, dass viele junge Leute aus Nicht-Akademiker-Familien, aus Familien, wo eben nicht so viel Geld im Hintergrund ist, sagen, nee, das mache ich nicht. Die Schulden kann ich mir nicht leisten. Und objektiv muss er sagen, nach dem Ende von einem Studium, erfolgreich abgeschlossenes Studium, 10.000 Euro Schulden maximal, in der Regel ist es immer machbar, das zurückzuzahlen über 20 Jahre. Ja, das ist ja der Zeitraum, den man auch hat. Aber für viele Leute, die im Studium anfangen, ist das echt ein Riesenberg. Und möglicherweise gehen sie dann nicht studieren oder möglicherweise entscheiden sie sich dann kein BAföG zu beantragen, sondern wollen halt nebenher jobben und das irgendwie anders finanzieren. Und auch das ist, glaube ich, etwas, was wir in der Zukunft nochmal rangehen müssen und überlegen müssen, ob dieser 50% Darlehensanteil auch wirklich ist, den wir wollen oder ob wir da nicht wieder zurückfahren und den Zuschussanteil erhöhen. Es ist auf jeden Fall unsere Position als SPD.
Wenn man das Studium erfolgreich abschließt, aber das ist jetzt auch kein Automatismus, wenn man zu studieren beginnt, wie sieht das denn aus, wenn man das nicht schafft? Gibt es da irgendwelche Extra-Regelungen oder hat man dann trotzdem den gleichen Schuldenberg, den man abtragen muss?
Man muss es leider trotzdem abzahlen.
Wir als Mitarbeiter dürfen ja bei den Fraktionssitzungen zuhören. Und natürlich ist es eigentlich strikt verboten, aus diesen Veranstaltungen zu zitieren. Ich möchte das aber jetzt trotzdem mal tun, weil ich mir auch relativ sicher bin, dass man mich dafür nicht rausschmeißen wird.
Das Protokoll ist, sagt Christian gerade.
Unser Fraktionsvorsitzender Rolf Mützenich hat gestern, als wir kurz über den Plenarpunkt BAföG gesprochen haben, diesen, ich fand ihn zumindest sehr eindrucksvollen Satz gesagt, ohne das BAföG wäre ich nicht hier. Und jetzt mal abgesehen davon, dass Bundestagsabgeordneter oder gar Fraktionschef vielleicht nicht für alle jungen Menschen das Traumziel sein muss, würdest du dir manchmal mehr Werbung dieser Art für das BAföG wünschen, dass vielleicht Promis, die diesem Instrument sehr viel zu verdanken haben, das auch ein bisschen mehr bewerben?
Absolut, absolut. Ich finde, wir haben wir führen häufig so eine Diskussion à la, jetzt stellt euch mal nicht so an, als ich studiert habe, war es auch schwierig, esst mal halt mehr Nudeln mit Ketchup und dann jobbt mal halt nebenher. Es ist immer hart im Studium und ich finde das, also ich kann das überhaupt nicht nachvollziehen, ja. Das BAföG ist das Einzige, was Studis bekommen können an staatlichen Geldern. Und das ist ja total produktiv. Das zahlt sich dann nachher aus, ja. Das sind Leute, die nachher ihre Träume verwirklichen können, einen Job finden und auch diesem Fachkräftemangel irgendwie entgegnen können. Und deswegen dürfen wir es nicht vernachlässigen. Deswegen muss es politisch eine Priorität sein. Und ich fände es gut, wenn mehr Leute das sagen, was Rolf gesagt hat, dass sie nämlich nicht da wären ohne BAföG.
Machen wir mal einen kleinen Themenwechsel. Wir sind jetzt ein paar Tage nach der Europawahl. Und die Ergebnisse werden da heiß diskutiert. Vor allem auch, dass die jungen Wählerinnen und Wähler in einem relativ hohen Maß sehr weit konservativ bis zu rechtsextrem gewählt haben. Also AfD und Union sind relativ stark da abgeschnitten. Wie erklärst du dir das?
Ich glaube, es gibt wahrscheinlich nicht die eine Erklärung. Also mich macht das Ergebnis echt betroffen und ziemlich traurig. Ich bin ja viel in Schulklassen unterwegs, rede viel mit Studierenden. Und ich merke schon, dass da sehr viel Hoffnungslosigkeit ist und sehr viel Sorge vor der Zukunft. Also das eine natürlich der Klimawandel, aber natürlich auch der Krieg in der Ukraine, Preissteigerung, wirtschaftliche Entwicklung. Also die erleben gerade die Zeit als sehr, sehr negativ und die machen sich große Sorgen vor der Zukunft. Und offensichtlich bewegt es einige junge Leute dann die Parteien zu wählen, die auch immer erzählen, dass alles schlimm ist und alles nur noch schlechter wird. Also das macht die AfD ganz gut, also ganz besonders gut. Ich finde aber, die Union macht das im Moment auch. Also die stellen ein Bild von einem Land dar, das ich so nicht wahrnehme. Ja, wir haben hier viel geschafft und natürlich sind wir in einer schwierigen Zeit, aber die wirtschaftlichen Daten sind deutlich, deutlich besser und entwickeln sich auch deutlich besser, als das die Medien berichten, aber als das auch CDU, CSU und natürlich die AfD berichten. Aber für mich ist das so eine Erklärung und ich finde nicht, dass wir uns damit zufrieden geben dürfen, sondern ich finde, wir müssen voll dran arbeiten, dass wir jungen Menschen auch wieder mehr Hoffnung geben.
Haben wir da auch zu wenig getan in den letzten Jahren, also auch Politik für junge Menschen? Wir haben jetzt in letzter Zeit beispielsweise auch viel über die Rente geredet. Ist natürlich ein wichtiges Thema, ist natürlich auch ein wichtiges Thema für künftige Generationen. Aber so in den Kommentaren zu Beiträgen dazu kommt dann häufig, dass das eher zu Lasten der jungen Generation ginge oder warum wir denn nichts für die Jungen tun. Also das sind so die Zitate, die man da so liest. Wie siehst du das? Haben wir zu wenig für junge Leute gemacht oder was haben wir denn überhaupt gemacht jetzt in den letzten Jahren?
Nee, ich finde nicht, dass wir zu wenig für junge Leute gemacht haben. Ich finde, wir haben ziemlich viel für junge Leute gemacht. Über das BAföG haben wir jetzt ausführlich gesprochen. Wir haben solche Sachen eingeführt, wie beispielsweise das Bundesprogramm Junges Wohnen. Das ist zum ersten Mal seit Jahrzehnten, dass der Bund wieder eine Wohnraumförderung geht für Azubi-Wohnen und für Studiwohnheime, also mit 1,5 Millionen Euro, also richtig viel Geld. 1,5 Milliarden Euro, sorry, richtig viel Geld. Wir haben im ausbildenden Bereich die Ausbildungsgarantie eingeführt. Wir haben jetzt gerade auch zu Zeiten der Inflation dafür gesorgt, dass junge Leute auch von diesen ganzen Inflationsprämien profitieren, und wir sehen auch tatsächlich in Erhebungen, dass sich das ausgezahlt hat, also dass diese Prämien tatsächlich die Inflation oder also dafür gesorgt hat, dass junge Menschen deutlich mehr Geld im Geldbeutel haben. Junge Menschen haben wahnsinnig profitiert vom Mindestlohn. Junge Menschen profitieren wahnsinnig davon, wenn gescheite Löhne und gescheite Tariflöhne bezahlt werden. Daran arbeiten wir ganz intensiv. Und ich könnte noch ganz viele andere Punkte aufzählen, wo wir zeigen, dass unsere Politik auch für junge Leute von Vorteil ist. Aber ja, in der Öffentlichkeit stellen wir das einfach nicht wirklich gut dar, und es kommt nicht an.
Abschließend vielleicht, wir sind Profis, das heißt, vor so einer Sendung gucken wir uns auch immer nochmal den Wikipedia-Eintrag des jeweiligen Gastes an. Und in deinem steht, du bist 2008 Mitglied bei der SPD geworden. Das hast du vorhin auch schon so ein bisschen erzählt. Da warst du dann ja so ungefähr 19. Und magst du uns vielleicht auch noch mal erzählen, was genau dich damals zu dieser Entscheidung gebracht hat? So, ich trete jetzt in eine Partei ein. Warum wolltest du dich da engagieren?
Es war ein halbes Jahr vor der Bundestagswahl. Die Umfrageergebnisse waren eine Katastrophe. Ich wusste, ich bin SPD-Wählerin, ich unterstütze die SPD. Da habe ich gedacht, komm, die unterstütze ich jetzt auch durch meinen Beitritt. Und ich habe damals gedacht, ich trete einfach nur bei und bin passiv Mitglied und zahle meine Mitgliedsbeiträge und unterstütze sozusagen ideell, aber ich habe eigentlich keine Lust, mich da zu engagieren. Dieser Gedanke hat etwa 4 Wochen gehalten, dann war ich Mitglied im Juso-Kreisvorstand. Und jetzt sitze ich hier.
So schnell geht das. Jetzt vielleicht doch noch eine allerletzte Frage. Jetzt haben wir ja viel über das BAföG geredet und über die Schwierigkeiten, die man da vielleicht auch in Koalition hat. Wie wäre das denn, wenn wir nicht an diese Koalitionslogiken gebunden wären, sondern wir haben ja zum Glück, sind jetzt weit entfernt von katastrophalen Umfrageergebnissen, sondern wenn wir jetzt die absolute Mehrheit holen würden bei den nächsten Bundestagswahlen und du könntest den großen Wurf, die große BAföG-Reform erarbeiten. Wie sähe die aus?
Ich würde auf jeden Fall eine automatische Anpassung vom BAföG da reinschreiben. Ich würde die Wohnkostenpauschale anpassen an regionale Gegebenheiten. Ich würde den Darlehensanteil deutlich absenken, so dass es wieder, ja, eigentlich wieder ein Vollzuschuss ist, wie das früher zur Einführung war. Und ich würde mich darum kümmern, dass auch Schülerinnen und Schüler an allgemein bildenden Schulen wieder BAföG bekommen. Das war früher so und ist jetzt leider nicht mehr so. Das ist, glaube ich, in den 90er Jahren oder schon in den 80er Jahren gestrichen worden. Auch das würde ich wieder einführen.
Es ist kurz nach 8:30. Das heißt, ist eine gute Zeit, um jetzt den Podcast auch zu beenden. Frage an dich noch, was hast du heute noch vor? Was ist dein Programm?
Wir beschließen heute das BAföG erstmal im Ausschuss mit den Änderungen, über die wir heute geredet haben. Und dann freue ich mich auf die Plenardebatten heute Nachmittag.
Dann sagen wir vielen Dank, Lina, dass du dir die Zeit genommen hast, dass du uns so viel erzählt hast über das BAföG. Wir sagen auch vielen Dank an alle Hörerinnen und Hörer und geben natürlich den Hinweis, wir freuen uns, wenn ihr uns Feedback da lasst, wenn ihr diesen Podcast abonniert, wenn ihr ihn weiterempfehlt. Und bis zum nächsten Mal. Ciao.
Tschüss.
Tschüss.